Ja, ich wünsche euch auch allen zusammen guten Morgen. Schön, darf ich da sein. Es ist das erste Mal in dieser Gemeinde, wo ich einen Gottesdienst miterleben darf. Herzlich willkommen, ihr alle, die ich sehe und ihr alle, die ich nicht sehe. Das ist jetzt das zweite Mal, wo ich so eine Predigt halte. Das erste Mal war im Prisma. Die übertrage ich in ein Kino. Und das ist schon speziell, zu Leuten zu reden, die man nicht sieht. Aber Jesus ist so gross, dass es funktioniert. Davon bin ich überzeugt. Also wir wohnen in Vorarlberg, das ist eine Schweizer Grenze, ungefähr auf der Höhe von Herbruck. Dort wohnen wir seit 29 Jahren. Wir haben in Dornbirn eine Gemeinde gegründet. Wir haben mal mit 7 Leuten angefangen und sind immer noch dort, also nicht mehr Gemeinde aktiv. Aber haben die Gemeinde dort aufgebaut und sind dort geblieben wohnen. Ich habe gefunden, ob ich jetzt außerhalb von 10 Kilometern außerhalb von Schweiz losfahren in die Schweiz oder in der Schweiz, spielt eigentlich keine Rolle. Aber diese Woche habe ich schon gedacht, ja, ich bin jetzt den dritten Tag, den ganzen Tag in der Schweiz und bin nur zum Übernachten nach Österreich und habe 1000 Kilometer hinter mich gebracht. Manchmal ist es nicht so günstig. Aber ich freue mich, dass ich da sein darf, damit ihr wisst, jetzt bin ich zu schnell vorwärts gegangen. So, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Irgendwie ist noch eine Verzögerung drin. Also ich bin in der Leitung von FEG Schweiz, zuständig für den Bereich Gemeindegründung und Mission. Und da habe ich unterschiedliche Rollen. Auf der einen Seite bin ich in der Vision Schweiz, bin ich im Vorstand dabei. Die Vision Europa, die leite ich selber. Und bei SAM Global bin ich ebenfalls im Vorstand dabei. Und uns verbindet ja vieles über die Vision Europa miteinander. Toni Gucci ist seit langer Zeit im Missionsrat dabei. Ich freue mich immer sehr an ihm. Die unterstützen die Titel schon lange, unterstützen uns als Vision Europa, Vision Schweiz immer wieder. Und an dieser Stelle einfach mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Da sehen wir jetzt so ein bisschen den Überblick. Heute Morgen bin ich da als Leiter von Vision Europa. Ich muss mir das selber immer so ein bisschen vor Augen halten, mit welchem Hut bin ich jetzt gerade unterwegs. Und so von einem Missionsleiter kann man ja eigentlich erwarten, dass er mit der Missionsgeschichte anfängt. Also haben wir gedacht, mache ich auch so. Und wenn ich schon Leiter von Vision Europa bin, möchte ich euch doch ein bisschen grösseren Blick geben und euch entführen auf die andere Seite der Weltkugel. Und zwar nach Papua-Neuguinea. Papua-Neuguinea ist missiologisch ein besonderes Land. Da gibt es ganz viele verschiedene Völker und Stämme, die völlig abgeschottet voneinander leben. Ein Freund von mir hat 20 Jahre dort in der Gemeindegründung gearbeitet. Und einer von diesen Stämmen sind Tuaripe. Der Stamm war ganz lange völlig isoliert und wegen dem, der nicht mit dem Evangelium erreicht wurde, bis man ihn überhaupt entdeckt hat, dann sind Wycliffe-Leute dorthin gegangen, haben angefangen, die Sprache zu forschen von diesem Stamm, haben angefangen, die Bibel zu übersetzen. Und was sie es geschafft haben, das Neue Testament vollständig zu übersetzen, haben sie gefunden, das müssen wir wirklich feiern mit diesem Stamm zusammen. Und es ist eine Delegation von der Asiatischen Bibelgesellschaft unter Leitung von Maurice Harvey ist zu diesem Stamm geflogen. Sie sind im Busch gelandet, sind ausgestiegen und sind mutterseelallein gsi. Es war einfach niemand da. Kein Empfangskomitee, nichts. Und sie haben ein bisschen gestaunet. Der Harvey war früher mal Fotograf, bevor er dann Leiter der Bibelgesellschaft wurde. Und plötzlich hat es einfach rascheln im Busch. Und dann hat die Delegation gesehen, wie da gefährlich angemalte Männer rauskommen mit Speeren im Anschlag und einfach auf die Delegation zu sind. Und Harvey beschreibt dann, also es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich völlig vergessen habe zu fotografieren. Also die hatten wirklich Angst gehabt. Und dann hat sich der Führer gelöst aus dieser Gruppe, der Häuptling, ist auf die Delegation zugekommen und hat ihnen gesagt, liebe Leute, wenn nicht das Evangelium vor 20 Jahren in unsere Herzen geschehen wäre, dann würden wir euch jetzt alle umbringen, wie wir das über Jahrhunderte mit jedem gemacht haben, der in unser Gebiet eingedrungen ist. Die Kraft des Evangeliums ist eine Kraft, die einzelne Menschenleben völlig verändern kann. Ist eine Kraft, die aber sogar ein ganzes Volk, einen ganzen Stamm völlig verändern kann. Und ich denke, das war ein Grund, warum der Apostel Paulus Folgendes geschrieben hat. Zur guten Nachricht, zu dem Evangelium von Jesus Christus, bekenne ich mich offen und ohne Scheu. In ihr, in diesem Evangelium, in dieser guten Nachricht, in ihr ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen. An erster Stelle die Menschen aus dem jüdischen Volk, dann auch die aus den anderen Völkern. In der guten Nachricht macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar, seine rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an und alle sind zu solchem Glauben aufgerufen. So steht es ja in den Heiligen Schriften, wer durch den Glauben vor Gott als gerecht gilt, wird leben. Paulus war begeistert von dem Evangelium. Und er konnte das Evangelium nicht behalten. Und als ich über die Verse so nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, wenn man so über Paulus nachdenkt, für was war er bekannt? Wahrscheinlich als jemand, der vom Evangelium begeistert ist. Und ich habe dann so angefangen, darüber nachzudenken, wofür sind wir eigentlich bekannt? Also ich habe mir so vorgestellt, wenn man jetzt eine Umfrage macht in unserem Block, wo wir wohnen, sagt mir mal die Nachbarn, sagt mal, für was ist der Jürg bekannt? Was würde ich so hören? Oder ich habe früher als Schlosser geschafft, wenn ich meine alten Arbeitskollegen gefragt habe, für was ist der Jürg eigentlich bekannt? Ich bin dann weitergegangen und habe mir überlegt, ja, und wenn man jetzt in Dorn bei einer Umfrage macht, für was steht die FG eigentlich? Für was ist sie bekannt? Ich habe gemerkt, das ist eine spannende Frage. Für was stehe ich eigentlich? Ich war vor einiger Zeit an einem Gemeindebau- oder Gemeindegründungskongress in Deutschland. Und unter anderem haben dort drei Gemeindegründer in Praxisbeispiel erzählt, wie sie in Deutschland Gemeinden gründen und Gemeinden aufbauen. Typisch für die heutige Missionssituation, es war ein Deutscher, der in Deutschland eine Gemeinde gründet. Es war ein Südkoreaner, der in Deutschland eine Gemeinde gründet. Und es war ein Iraner, der in Deutschland eine Gemeinde gründet. Der Iraner hat dann erzählt, wie sie vor 6 Jahren angefangen haben, eine neue Gemeinde zu gründen mit 8 Leuten. Dann hat er das ein bisschen ausgeführt, was alles passiert ist. Tatsache, nach 6 Jahren gehören 100 erwachsene Leute zu dieser Gemeinde. Und da hat bei mir so das Kopfkino, das passiert bei mir so ab und zu, das Kopfkino eingeschaltet. Und dann habe ich gedacht, aha, ja klar, der hat einfach eine Migrantengemeinde aufgebaut. Ich weiss, dass Afghanen, Iraner im Moment sehr offen sind. Meine Frau arbeitet unter ihnen, hat Farsi gelernt. Ich habe selber in den letzten 5 Jahren sicher etwa 40 Iraner und Afghanen erlebt, die sie zum Glauben kommen. Das ist klar, dass die schon so schnell wächst, die Gemeinde. Aber dann ist deutlich geworden in seinen Ausführungen, nein, die Hälfte von diesen Leuten sind Deutsche. Und die Hälfte haben einen anderen Hintergrund. Hat sich wieder in mein Kopfkino eingeschaut und dann, ja, Deutsche. Das sind wahrscheinlich Transferchristen, oder? Die einen orientalischen Gottesdienst wollen, ein bisschen etwas Exotisches, ein etwas anderes als der Deutsche. Und im Interview ist dann der iranische Pastor und Gemeindegründer gefragt worden, ja, die Deutschen, wie sind denn die zur Gemeinde gekommen? Und er hat gesagt, ja, alle sind durch diese Gemeinde zum Glauben gekommen. Die hatten sonst keinen Hintergrund gehabt. Ich dachte, was? In 6 Jahren in einer deutschen Gemeinde 50 Leute, die sie zum Glauben kommen. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Dann hat es ein Interview gegeben mit dem iranischen Pastor und am Schluss hat der Moderator ihn gefragt, du bist jetzt seit 6 Jahren in einem fremden Land, in Deutschland. Aus deiner Aussenperspektive, was würdest du sagen, was ist das grösste Problem von uns Christen in Europa? Der Pastor hat nicht lange überlegen müssen. Er ist sehr emotional geworden. Und er hat gesagt, wisst ihr, ich bin im Iran zum Glauben an Jesus gekommen. Und ich war so begeistert von dem, was Jesus für mich da hat, dass ich das einfach nicht für mich behalten konnte. Ich musste das weiterverzählen. Und das hat mir nur Probleme eingebracht. Ich habe meinen Job verloren. Ich bin vor der Polizei verfolgt worden. Ich bin ins Gefängnis geworfen worden. Mir hat man mit der Todesstrafe gedroht. Mir ist nichts anderes übrig geblieben, als zu flüchten. Und dann komme ich nach Deutschland. Und in Deutschland kann ich jedem, der mir über den Weg läuft, jedem, kann ich das Evangelium erzählen. Und es passiert gar nichts. Es passiert einfach nichts. Es passiert, dass mir Leute auslachen. Es passiert, dass Leute den Kopf schütteln. Es passiert, dass mir Leute den Vogel zeigen. Es passiert, dass Leute sagen, du, ich will nichts hören von dem, schweig. Aber es passiert gar nichts. Und ich kann nicht verstehen, dass Menschen, die das Gleiche erlebt haben wie ich, nämlich die Rettung, die ewige Erlösung durch Jesus Christus, das können erleben und nicht darüber reden. Und in Europa erlebt er nur fast sättige Christen. Wie geht das? Ganz ehrlich, ich war als Missionsleiter da drinnen. Und ich bin so klein geworden auf meinem Stuhl. Und da musste ich sagen, der hat sowas von Recht. Ich nutze selber so viele Möglichkeiten nicht, um darüber zu reden, was Jesus mir bedeutet. Und ich komme zurück zu dem Vers von Paulus. Er hat gesagt, zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. Er war begeistert von dem Evangelium. Und er hat es einfach nicht für sich selber können behalten. Er hat es müssen weitergeben. Für was ist Paulus bekannt? Ich möchte mit euch eine Stelle anschauen im Römerbrief. Wir haben angefangen im Römerbrief Kapitel 1. Jetzt gehe ich zu Römerbrief Kapitel 15. Also ich könnte dann sagen, in diesem Gottesdienst haben wir den Römerbrief durchgenommen. Haben auch manchmal übersprungen. Aber lesen wir mal Römerbrief Kapitel 15, die erste Vers 17 bis 19, wir werden dann bis Vers 24 anschauen miteinander. Dass ich so voller Freude und Stolz von meinem Dienst für Gott reden kann, hat seinen Grund einzig und allein in Jesus Christus. Ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den nicht-jüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Er hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat, und hat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Auf diese Weise ist es mir möglich gewesen, von Jerusalem aus in dem ganzen Gebiet bis nach Illyrien meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Christus bekannt zu machen. Paulus war bekannt dafür, dass er das Evangelium bekannt gemacht hat. Mission bedeutet, Jesus dort bekannt zu machen, wo er nicht bekannt ist. Das ist Mission. Ob das jetzt in Wort passiert, in Tat passiert, es braucht beides. Jesus der bekannt machen und er nicht bekannt ist. Und der Heilige Geist möchte uns genau in diese Richtung immer wieder schupfen. Du hast so ein Geschenk bekommen mit der Erfahrung vom Evangelium, mit der Erlösung, die Jesus in dein Leben hineingegeben hat. Teile es mit anderen. Wenn sie es nicht wollen hören, dann ist das ihr Problem. Aber teils mit anderen. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, was im Moment weltweit passiert, geistlich. Ich möchte kurz einen kleinen Einblick geben, zum Beispiel in der islamischen Welt. Wer sich damit mal auseinandersetzen will, dem empfehle ich das Buch «Träume und Visionen, wie Muslime heute Jesus erfahren». 23 Erlebnisbericht. Im Moment passiert es in der islamischen Welt andauernd, dass Moslems von Jesus träumen oder eine Vision haben von Jesus und sie wissen, das ist Jesus. Was mir aufgefallen ist bei all diesen Berichten ist, Jesus ist diesen Leuten erschienen, aber Jesus hat ihnen nicht das Evangelium erklärt. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er hat ihnen gezeigt, an wen sie sich wenden sollen. Und der oder die Person wird ihnen dann das Evangelium erklären. Zum Beispiel, gang auf den Platz, dort steht ein Mann mit einem schwarzen Hut, gang auf ihn zu und frage ihn über mich. Und der Moslem hat das gemacht. Ist zum Platz gegangen, hat tatsächlich so einen Mann gesehen mit schwarzem Hut, ist auf ihn zu und hat gesagt, Jesus ist mir begegnet und hat gesagt, ich soll zu dir kommen. Du könntest mir mehr erzählen. Und er erzählt ihm das Evangelium und er kommt zum Glauben. Passiert im Moment andauernd in der islamischen Welt. Das zweite Buch gibt es meines Wissens noch nicht in Deutsch, wie «The House of Islam» von David Garrison. Er ist einer der führenden Missiologen weltweit im Moment. Er hat eine Studie gemacht und wollte herausfinden, zu welchen Zeiten es in der islamischen Welt geistliche Aufbrüche gegeben hat. Und da hat er natürlich irgendwie müssen definieren, was ist ein geistlicher Aufbruch. Und hat es mal so definiert, wenn in einem Volk mindestens 1000 Leute zum Glauben an Jesus kommen und ihm nachfolgen. Dann reden wir von einem geistlichen Aufbruch. Oder wenn mindestens 100 Gemeinden gegründet worden sind, egal wie gross die sind. Und dann ist er die ganze Geschichte durchgegangen und hat geschaut, wo ist das passiert, wo könnte man das nachweisen. Er hat angefangen beim Tod Mohammed 632 und hat geschaut, wann ist das passiert. Und in den ersten über 1200 Jahren vom Entstehen des Islam ist kein einziger geistlicher Aufbruch nachweisbar. Und dann sieht es so aus. Von 1850 bis 1980, also 130 Jahre, sind zwei solche Aufbrüche nachweisbar. 1980 bis 2000, nur noch 20 Jahre, 11. Im neuen Jahrtausend, bis die Studie ist fertig war, 65. Und die Linie, die geht noch steiler rauf im Moment. Also wir sind jetzt, glaube ich, bei knapp 100 solchen geistlichen Aufbrüchen, die passieren in der islamischen Welt. Wir leben sehr ähnlich in Indien, im Norden von Indien arbeiten wir mit Sang Global und auch wir als FG Schweiz zusammen. Mein Freund Hans Staub, er ist Präsident von Sang Global. Er ist jetzt gerade in Nepal, war vorher in Indien und hat erzählt, was er dort erlebt hat, Erweckung. Das ist unglaublich. Da ist einer zum Glauben gekommen im Süden von Indien und hat gewusst, mein ganzes Stammesgebiet, mein ganzes Volk im Norden, da, ich kenne keinen einzigen Christ. Und er ist zurück als einzelner Christ vor 20 Jahren. Und jetzt sind 98% von diesem Gebiet sind Christen. Unglaublich, was dort passiert. Unser Auftrag ist, Christus bekannt zu machen. Ich komme zurück zu Paulus. Paulus hat 15 Jahre lang ist er unterwegs gewesen, in einem Gebiet vom heutigen Libanon, Syrien, Türkei, Griechenland, Mazedonien und so weiter und so fort. Und ist überall in Ortschaften gegangen, hat das Evangelium geteilt mit Menschen. Es hat immer Menschen gegeben, die das abgelehnt haben. Es hat aber auch immer Menschen gegeben, die das angenommen haben. Er hat die Menschen, die es angenommen hat, gesammelt zu einer Gemeinschaft. Eine Gemeinde ist gegründet worden, eine Gemeinde ist gewachsen. Aber meistens ist dort, wo der Paulus auftaucht ist, hat es ein Chaos gegeben. Und er hat auch innerhalb von kurzer Zeit wieder müssen fliehen. Also er hat ganz viele kleine Gemeinden verwaist zurückgelassen. Er hat dann versucht, von außen mit Briefen schreiben, mit Mitarbeitern senden, mit dem Versprechen, ich komme dann wieder mal vorbei, versucht, die Gemeinde am Leben zu erhalten. Aber wenn man so die Geschichte anschaut, kommt man zum Schluss. All die Gemeinden, die Paulus gegründet hat, die müssen eine ganz bestimmte DNA haben. Nämlich das Bewusstsein, unser Auftrag ist es, jetzt in unserer Umgebung das Evangelium mit Menschen zu teilen, damit Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Unser Auftrag ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Und jede Gemeinde, die das zum Ziel setzt, wirklich Menschen zu Jüngern zu machen, wenn das der Hauptfokus ist von der Gemeinde, dann passieren zwei Sachen. Die Gemeinde entwickelt sich, sie wächst und es kommt zur Gründung von neuen Gemeinden. Leider ist meine Erfahrung in Europa, dass der Fokus der meisten Gemeinden gegen innen gerichtet ist. Und nicht für den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Paulus hat also die Gemeinde gegründet, die hat die DNA gehabt. Und dann schreibt er an Leute, die er gar nicht kennt, an Christen in Rom, folgenden Satz. Jetzt finde ich in diesen Gegenden, also überall dort, wo er war, kein neues Missionsfeld mehr. Es war am Morgen früh, um 5:30 Uhr, ich war noch ein Schlafsturm. Habe ich das gelesen? Der Satz. Dann bin ich plötzlich auch wach. Über das hat mir fast die Schuhe ausgezogen. Ich dachte, wie kann jetzt Paulus so etwas sagen? Wie kann der behaupten, da gibt es kein Missionsfeld mehr? Da gibt es noch tausende von Ortschaften, die das Evangelium nie gehört haben. Da gibt es noch Millionen von Menschen, die das nicht gehört haben. Also die 15 Gemeinden, die er gegründet hat, ist fantastisch, ja, aber mit dem ist wirklich nicht die ganze Gegend erreicht. Dann habe ich gedacht, ja, das muss an der Übersetzung liegen, oder? Also, habe ich vorher auch noch nie so gelesen. Dann habe ich den griechischen Text angeschaut und bin zum Schluss gekommen, ja, doch. Wir können es so übersetzen. Aber ich habe richtig innerlich gekämpft. Ein paar Tage musste ich darüber nachdenken, bis ich gemerkt habe, nein, der Fehler liegt bei mir. Ich betone den Satz falsch. Paulus will nicht sagen, jetzt finde ich in diesen Gegenden kein Missionsfeld mehr, sondern er will sagen, jetzt finde ich in diesen Gegenden kein Missionsfeld mehr. Warum? Weil das Missionsfeld von der Gemeinde ist, die er gegründet hat. Die sollen dort das Evangelium verkünden. Er will irgendwo her, wo es noch gar nichts gibt. Das ist sein Ziel. Und wenn man jetzt die Apostel anschaut, über die Apostelgeschichte raus, die junge Kirchengeschichte mit einbezieht, dann merkt man, all die Apostel haben die DNA von Jesus mitbekommen. Es ist nämlich Folgendes passiert. Johannes ist in die heutige Türkei, nach Nordwest-Türkei, hat er Gemeinde gegründet. Andreas ist bis in die heutige Ukraine vorgestoßen, hat er Gemeinde gegründet. Petrus im heutigen Irak. Thaddäus im heutigen Iran. Thomas bis nach Indien. Es gibt noch heute Thomas-Gemeinde, die sich auf ihn berufen. Markus Ägypten. Matthäus Äthiopien. Denn ab Pfingsten sind viele Leute aus Nordafrika zum Glauben gekommen und hat das Evangelium nach Nordafrika, Libyen, Tunesien und so weiter gebracht. Und das Evangelium hat sich schlagartig ausbreitet. Und für Paulus war die Frage, wo sind denn die weißen Flecken, wo gibt es noch nichts? Und er hat gemerkt, da die Iberische Halbinsel. Dort ist noch nichts. Die Iberische Halbinsel ist um diese Zeit um eine gerade römische Kolonie geworden. Hat eine andere Sprache als der Rest des Römischen Reich. Und Paulus hat sich zum Ziel gesetzt, dort muss ich her. Also das Evangelium hat sich ausbreiten, auch nach Europa. Europa ist das Kernland geworden vom Christentum. Eine Zeit lang ziemlich verkrustet. Dann ist die Reformation gekommen, die einen neuen Aufbruch geschenkt hat. Und das Evangelium hat angefangen, die ganze Kultur von Europa zu prägen. Ich weiß nicht, ob uns wirklich so bewusst ist, was für ein Erbe wir vom Evangelium und unsere Kultur wir heute noch geniessen können. Also wenn ich mal damit auseinandersetzen will, dann empfehle ich das Buch der Mitte von Vishal Mangalwadi. Das ist wieder typisch für die heutige Missionssituation. Ein Inder muss uns sagen, was wir dem Evangelium zu verdanken in unserer Kultur und muss uns warnen, was wir im Moment drauf und dran sind, alles zu verlieren an dieser Kultur. Sehr spannendes Buch. Ich kürze es ab. Was ich jetzt mache, ist sehr karikaturhaft zusammengefasst. Aber ich kann jetzt nicht 20 Stunden Kirchengeschichte unterrichten. Aber ist euch bewusst, dass um 1800 99% der evangelikalen Christen, und evangelikale Christen nennt man in der Missiologie Menschen, die zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, als ihren Erlöser und ihm nachfolgen, völlig egal, zu welcher Kirche sie gehören. 99 der evangelikalen Christen haben in der sogenannten westlichen Welt gelebt. Das heisst in Europa, und viele Europäer sind ja migriert nach Nordamerika und haben Nordamerika eingenommen. 99% der evangelikalen Christen waren der. Und immer mehr Christen haben das angefangen zu realisieren. Und das war der Startschuss der modernen Missionsgeschichte. Die Christen haben gemerkt, unser Auftrag wäre eigentlich, den Rest der Welt auch mit dem Evangelium zu erreichen. Es sind Missionsgesellschaften gegründet worden, es sind Tausende von Missionaren ausgesendet worden in sogenannte Missionsländer, Afrika, Südamerika, Asien. Und wir haben angefangen, die Gemeinde zu gründen, das Evangelium zu verkünden, sozial zu helfen, diakonisch zu helfen. Und 100 Jahre später hat es so ausgesehen, dass 90% der evangelikalen Christen im Norden gelebt haben und 10% im Rest der Welt. Und jetzt ist in den letzten 120 Jahren etwas absolut Unglaubliches passiert. Heute sieht es so aus. Ein Drittel der evangelikalen Christen lebt, wir reden die Missiologie vom sogenannten Norden, und zwei Drittel der evangelikalen Christen lebt heute im globalen Süden. Also es gibt viel mehr Christen in den sogenannten Missionsländern als in Europa. Was ist passiert? Natürlich, da spielen ganz viele Faktoren dazu. Ich habe ein Buch gelesen, über 800 Seiten darüber. Kann ich jetzt nicht alles zusammenfassen, aber zwei Faktoren sind ganz entscheidend gewesen. Der erste Faktor ist die Missionsarbeit, die vom Norden ausgeübt worden ist im Süden, hat Frucht gebracht. Es ist zu enormen Aufbrüchen gekommen. Also kürzlich habe ich einen Leiter aus Guinea kennengelernt. Ein Killenleiter, der mir erzählt hat, wo SAM Global vor 30 Jahren angefangen hat, in Guinea zu arbeiten, haben sie einfach Gemeinden gegründet. In einem bestimmten Gebiet. Die erste Gemeinde vor 30 Jahren. Heute gehören 780 Gemeinden zu diesem Verband dort mit 180'000 Mitgliedern. Also da wird es mir nur schwindelig, wenn ich über Europa nachdenke. Und das ist eben genau das zweite Problem. Das erste Problem, oder das Positive ist, es hat ein enormes Wachstum gegeben. Und das andere ist hier dargestellt. Hier sehen wir, wie viele evangelikale Christen auf die Bevölkerung pro Kontinent im Moment da sind. Wir haben in Nordamerika 22%, vor 30 Jahren waren das noch 38%. Pazifik 15%, stagnierend. Dann haben wir Südamerika 20%, enorm stark wachsend. Also muss ich fast jedes Jahr muss ich Zahlen wieder ändern. Afrika 19%, enorm stark wachsend. Asien 4%, tönt wenig. Aber wenn man bedenkt, dass dort mit Abstand am meisten Leute wohnen und das vor 30 Jahren noch praktisch bei null war, das sind Millionen von Menschen zum Glauben gekommen dort. Und in Europa haben wir einen Durchschnitt von 2,6%. Europa ist missiologisch gesehen in blind Winkel geraten während der modernen Missionsgeschichte. Wir haben von Europa Missionare ausgesendet, noch und nöcher, aber wir haben vergessen, den eigenen Kontinent mit dem Evangelium zu durchdringen. Europa ist der vergessene Kontinent geworden. Ich lese weiter in unserem Text, Kapitel 15, Vers 20 bis 21. Dabei machte ich es mir zum Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Fundament gelegt hatte. Vielmehr hielt ich mich an die Schriftstelle, die sagt, die sollen es sehen, denen noch nie etwas von ihm gesagt worden ist. Die, die noch nie etwas von ihm gehört haben, werden es verstehen. Wir haben in Europa erlebt, wie Kirchen sich leeren. Kirchen werden umgewidmet in Bistros. Ich habe kürzlich gelesen, dass in, allein in der Schweiz 200 Kirchengebäude zum Verkauf stehen. 200 Kirchengebäude. Der Säkularismus ist zur Religion der Europäer geworden. Aufklärung, es geht auch ohne Gott. Die Atheisten sind die schnellst wachsende religiöse Gesellschaft in unserer Gesellschaft. Fast nach jedem Gottesdienst, wo ich das sage, kommt dann jemand und sagt, ja, wieso das jetzt die Atheisten als religiöse Gemeinschaft bezeichnen? Ganz einfach, es braucht mindestens gleich viel Glauben, zu glauben, dass es einen Gott gibt oder dass es ihn nicht gibt. Also es ist genauso religiös und es ist auch hochinteressant, was für Blüten der Atheismus zum Beispiel in England schon gebracht hat. Da gibt es Atheisten, die versammeln sich zu gottlosen Gottesdiensten. Sie merken, sie vermissen etwas. Die treffen sich, für einen Vortrag anzuhören und miteinander zu singen und Gemeinschaft zu haben. Das entscheidende Feld halt. Aber sie merken auch, ihnen fehlt eben auch etwas. Wir leben, wie Gemeinden stagnieren, schrumpfen, eingehen und das nicht nur bei den Grosskirchen. Und jetzt könnte man sagen, das ist ja schlimm und anfangen jammern und klönen. Aber wenn man die Erweckungsgeschichte mal studiert hat, dann entdeckt man ziemlich schnell, dass praktisch jede Erweckung stattgefunden hat, nachdem es moralisch-geistlich zuerst bergab gegangen ist. Also die Chance auf Erweckung, die wächst enorm in Europa. Das ist möglich. Und deswegen bin ich auch begeistert, Vision Europa-Leiter. Weil ich einfach glaube, wir haben einen Auftrag in Europa, wir können etwas bewirken, auch wenn ich lieber in Afrika oder Südamerika arbeiten, weil man einfach viel mehr sieht. Aber es hat Langzeitwirkungen. Und wegen dem investieren wir uns sehr stark als Vision Europa, im Prinzip als FEG Schweiz, durch Vision Europa, zum Beispiel mit der Familie Urs und Andrea Güttinger. Wir haben sie Anfang des Jahres angestellt als Vision Europa. Um in Hornhollerbrunn mit anderen Teammitgliedern zusammen zwei Gemeinden zu gründen. Also an beiden Orten wird gerade eine Gemeinde gegründet. Ein Gebiet, das völlig unerreicht ist im Moment. Oder gehen wir nach Frankreich, in Lens. Da sind Emmanuel und Nathalie Kesseli. Lens ist ein Berg, also ein Kohleabbaugebiet, wo nachdem das eingestellt worden ist, die ganze Stadt in eine Art Depression versunken ist. Es ist die Stadt in Frankreich mit dem höchsten Attestanteil und mit der höchsten Selbstmordrate. Und wir haben einfach gesagt, wir müssen dort etwas bewegen. Und haben ein Team eingesetzt, um dort eine Gemeinde zu gründen. Das hat sich dann herausgestellt, dass es unglaublich schwierig ist und harzig ist. Und das Team hat immer wieder gebetet, was ist denn der Schlüssel, wie kommen wir an die Leute her, was sollen wir denn tun? Und dann ist die Idee entstanden mit dem Lotre Estaminé, dass sie einen Kaffee auftun, mit dem besten Kaffee von Lens und mit gesunden Nahrungsmitteln, Fruchtsäften und so Zeug, um einen Begegnungsraum zu gestalten, um Menschen von der Stadt zu begegnen. Und Jesus hat dann viele Wunder da, dass das möglich war, weil wir zahlen aus Vision Europa nur Löhne. Wir investieren keine Gebäude und keine Projekte. Wir wollen Leute freisetzen, damit sie das Evangelium unter die Menschen bringen können. Aber sie haben es geschafft, als ganz kleine Gruppe, haben es aufgebaut. Und dann ist es nochmal 6-7 Jahre gegangen, wo fast nichts passiert ist. Sie haben Kontakt aufgebaut zu Hunderten, wenn nicht Tausenden von Leuten. Und dann sind die ersten Leute zum Glauben gekommen. Und jetzt hat die Kettenreaktion angefangen. In den letzten paar Jahren sind ganze Ziele von Leuten zum Glauben gekommen. Sie haben jetzt ein Gebäude kaufen können. Wieder, Jesus hat da ganz viel Wunder da. Eine sehr wachsende Gemeinde mit Ausstrahlung in der Stadt. Es lohnt sich, Unterschied zu machen. Oder Chris und Jana Janke, sie haben wir 2017 nach Spanien ausgesendet. In eine Gemeindegründungsarbeit, zuerst mal in Gran Canaria. Die haben 2017 angefangen, eine Tochtergemeinde, eine Muttergemeinde ist da, eine Tochtergemeinde zu gründen. Wir haben sie bei der Tochtergemeinde eingesetzt und die Gemeinde ist innerhalb von 2 Jahren von 20 Leuten auf 80 Leute gewachsen. Es waren einfach offene Türen. Und jetzt haben sie angefangen, im September in Salamanca, auf dem Festland, eine neue Gemeinde zu gründen. Sind wir mal gespannt, was dort passiert. Oder gehen wir noch nach Polen. Jarek und Anja Mruz, sie leben in Tarnów, eine Stadt mit 110'000 Einwohnern. Und es gibt nur die katholische Kirche. Und die meisten Katholiken haben das Evangelium nie gehört. Und sie haben gesagt, da muss etwas passieren und haben angefangen, eine Gemeinde zu gründen mit unserer Unterstützung. Sie haben angefangen in ihrer Stube. Irgendwann war die Stube zu klein gewesen. Nachher haben sie sich in der Garage getroffen. Jetzt ist die Gemeinde so gewachsen, dass sie eigene Räume mieten, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Es macht einen Unterschied. Wir arbeiten als Vision Europa ganz bewusst in den Ländern, wo sogar noch weniger als die 2,6% evangelikale Christen im Durchschnitt sind, nämlich ungefähr 1% evangelikale Christen. Ich komme wieder zurück zu unserem Text. Paulus schreibt in Römer 15, 22 bis 24. Aus diesen Gründen ist es mir bisher nicht ein einziges Mal möglich gewesen, zu euch zu kommen, obwohl ich mich doch schon seit vielen Jahren danach sehne, euch zu sehen. Jetzt aber habe ich in diesen Gebieten keine weitere Aufgabe mehr und beabsichtige, nach Spanien zu reisen. Auf dem Weg dorthin hoffe ich nun, euch endlich besuchen zu können, um die Reise dann mit eurer Unterstützung fortzusetzen, nachdem ich mich vorher wenigstens für eine kurze Zeit an der Gemeinschaft mit euch erfreut habe. Paulus hat gemerkt, wenn ich nach Spanien gehe, um der Gemeinde zu gründen, um das Evangelium weiterzugeben, dann brauche ich Unterstützung, ich schaffe das nicht allein. Und hat Römer gefragt, könnt ihr mich da nicht unterstützen, könnt ihr mir da nicht Support leisten? Die wenigsten Gemeinden aus von Schweiz aus können einfach so als einzelne Gemeinde irgendwo anders eine Gemeinde gründen. Und deswegen haben wir uns als FEG Schweiz gesagt, wir wollen eine Missionsbewegung sein. Wir wollen als bestehende Gemeinde einander gegenseitig unterstützen, damit wir das tun können, irgendwo anders Gemeinde gründen. Nun, was kann euer Beitrag sein dabei? Ich gebe euch ein paar Ideen. Es fängt an mit Interesse. Wenn mich etwas nicht interessiert, dann hat es einfach null Auswirkungen auf mein Leben. Also es fängt einfach mal an, ich muss die Entscheidung treffen, das interessiert mich. Und wenn es mich interessiert, dann fange ich an, Informationen zu sammeln. Das kann man heute natürlich online hervorragend. Man kann zum Beispiel auf unsere Webseite gehen, hat dort die ganzen Informationen, die ihr nicht schafft, in einem Gottesdienst weiterzugeben. Da sieht man zum Beispiel, was unsere Vision ist, in welchen Ländern wir arbeiten, wer in Leitung ist, wer Mitarbeiter ist, wie man mitmachen kann, wie man unterstützen kann. Wenn man jetzt da zum Beispiel auf Länder drückt, dann kommt man auf unsere 5 Länder, wo wir arbeiten. Wenn man da auf Polen drückt, dann kommen unsere Aufbauarbeiten. Wenn man jetzt da nochmal drauf drückt, wird alles beschrieben, was dort passiert, wer dort schafft, was unsere Ziele sind und so weiter und so fort. Also wenn mal Interesse da ist und die Informationen sammeln, hoffe ich, dass es geistlich verarbeitet wird, dass nämlich Gebet daraus wird. Und ich glaube, wir Christen, wir unterschätzen die Macht vom Gebet enorm. Wenn wir beten, dann passiert geistlich etwas in dieser Welt. Ich nehme an, dass das bei euch auch aufliegt. Der Verbandszeitschrift fg.ch. In jeder Zeitung sind Berichte drin von Vision Europa und Vision Schweiz. Und meistens gibt es noch sogar so einen Kasten mit Gebetsanliegen. Wenn man das geistlich liest und betet, das macht einen Unterschied in Europa. Das spielt eine Rolle, wer nicht mehr so analog unterwegs ist, sondern mehr digital, kann das auch haben. Den Newsletter bestellen, auf das Handy. Dort ist dann viel mehr Bild, weniger Text. Aber hoffentlich kann man genau gleich so beten. Wir haben ja hinten unsere Booklets aufgelegt beim Ausgang. Da sind so die wichtigsten Informationen drin von Vision Europa. Das kann man einfach so in die Bibel hineinlegen. Immer mal wieder reinschauen, kurz dafür beten. Das macht einen Unterschied. Sind wir davon ganz fest überzeugt. Vielleicht entstehen sogar Beziehungen. Beziehungen zwischen euch und Gemeindegründern, Missionaren draussen. Jetzt sind gerade unsere neuen Gebetskarten rausgekommen für das nächste Jahr. Jede Gemeinde kann die bestellen, gratis und franko, kann das als Losungswort brauchen in der Gemeinde. Und wir erleben Jahr für Jahr wirklich Wunder mit diesen Karten, wie Leute beten, wie Leute bewegt werden von einem Bibelvers. Und es entstehen Beziehungen. Wir haben auch schon erlebt, wie jemand nach einem Jahr beten für uns plötzlich angerufen hat und gesagt hat, im Endjahr, jetzt habe ich das ganze Jahr für euch betet, ich möchte euch jetzt mal zum Essen einladen. Ich wollte euch kennenlernen. Und da sind Freundschaften entstanden. Ganz tolle Geschichten, die daraus erwachsen. Natürlich, ohne Spenden geht es auch nicht. Und an dieser Stelle möchte ich euch einfach als ganze Gemeinde ganz herzlich danken für eure treue Unterstützung, die wir immer und immer und immer wieder erleben. Das ist wirklich, das stärkt den Rücken eines Missionsleiters, wenn man solche Gemeinden hat. Und wir setzen alles Geld ein, um Leute freizusetzen für einen Dienst. Das heisst für Löhne. Und das ist ein bisschen problematisch, weil wenn zu wenig reinkommt, was sollen wir machen? Wir können eigentlich nur Lohnkürzungen machen oder Leute entlassen. Ist zum Glück noch nie passiert. In den letzten 10 Jahren, seit ich Leiter bin, haben wir immer irgendwie das geschafft, dieses Jahr noch positiv abzuschließen, weil wir im November immer noch ein rechtes Defizit haben. Wir beten jetzt darum, dass das wieder passiert. Und vielleicht führt es dann auch dazu, dass ich mit offenen Händen zu Jesus komme und sage, Jesus, bin ich an dem Ort, wo du mich willst haben? Es ist immer gut, wenn man weiss, dass man am Ort ist, wo man hat. Also ich denke, man muss gar nicht Angst haben, die Frage zu stellen. Wenn ich an dem Ort bin, wo Jesus mich will haben, dann ist es ja super. Dann habe ich auch gewusst. Aber vielleicht ist es so ein Ort, wo Jesus mich weiterführen will. Frage vor Berufung. Bewegen. Unser Ziel ist zu investieren dort, wo die geistliche Not am grössten ist in Europa. Und danke, seid ihr Teilhaber und helft mit. Und wir machen einen Unterschied, weil jeder Mensch, der zum Glauben an Jesus kommt, wird euch mal danken dafür. Es ist ein Unterschied. Ich will beten. Danke, Jesus, dass du uns in deine Mission mit hineinnimmst. Dass du uns brauchst. Danke für die Gemeinde, was sie erlebt hat in den letzten Jahrzehnten, wie du die Gemeinde hast wachsen und zum Segen gesetzt hast hier in Baden-Wettingen. Und ich bitte dich, dass die Gemeinde noch viel mehr Ausstrahlung bekommt, dass du noch viel mehr Menschen hierher ziehst, damit sie dir begegnen und dass die Gemeinde Auswirkungen hat, auch über die Vision Europa, raus nach ganz Europa. Du schaffst das. Amen.